Willkommen zu einer neuen und weiteren Folge von dem Podcast Medizin 3.0. Heute haben wir zwei Gäste mit dem Podcast. Einmal Dick Egmont, Manualtherapeut und Physiotherapeut, und Vincent Vermeulen, auch Physiotherapeut und Manualtherapeut mit dem Schwerpunkt Sport. Da wir Vincent heute zum ersten Mal im Podcast mit dabei haben, würde ich gerne Vincent fragen, sich einmal kurz vorzustellen. Was sind so deine Schwerpunkte? Was macht dich als Experten aus?
Ja, meinen Namen hast du eh schon gesagt. Ich bin Therapeut, leidenschaftlicher Physio- und Manualtherapeut. Und komme selber aus dem Leistungssport. Ich war selber aktiver Langläufer und habe mich ganz langsam dann entwickelt im Sinne als Therapeut im Leistungssport. Bin dann auch das Trainerfach reingerutscht. Und momentan ist es so, dass ich mich spezialisiert habe auf das Begleiten von Sportler, Spitzensportler eigentlich. Wobei am Ende das trotzdem nur ein sehr geringer Anteil von meiner täglichen Arbeit ist, weil es nicht so viele Spitzensportler gibt. Das ist mal gut eins. Und zweitens, weil die meisten von meinen Sportlern keinen Therapeut brauchen, weil sie fit und gesund sind. Weil sie richtig trainieren. Und das bedeutet, dass meine Tätigkeiten sind, ich bin Praxisinhaber, habe mehrere Kollegen, bin Gastdozent beim IFAMT, beim DIC, und glaube, dass ich auch sagen darf, dass ich da zuständig bin mittlerweile für die Weiterentwicklung des Belastungs-Belastbarkeitsmodells. Und da ist meine Aufgabe eigentlich, die Belastbarkeit zu erhöhen. Und ich denke, dass das ungefähr so ist, was mir ausmacht. Vater von Kindern, selber sehr sportlich. Und ich liebe manipulieren.
Was Vincent gelungen ist, ist letztendlich die Prinzipien der Trainingswissenschaften, um aus Menschen, die in der Nominalnorm sind, in der Spezialnorm sind, um die auch zu übertragen auf Menschen, die in der Minimalnorm sind, um dann quasi in der Nominalnorm zu kommen. Das quasi, wie kann man, wie Vincent sagt, die allgemeine und lokale Belastbarkeit stärken, wie kann man aus schwache Gesunde normale Gesunde machen. Genau. Und diesen Übertrag, die hat sich dann bei Ivan auch ganz breit gemacht.
Ja, weil wir werden auch in diese Sachen, die wir jetzt besprechen werden, diese Verletzungen, die wir besprechen werden, sehen, wie kompliziert es teilweise ist, die Belastung zu senken. Das geht teilweise kaum. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass die Belastung meistens so hoch ist, sondern dass die Belastbarkeit zu niedrig ist. Das ist einfach etwas, was sich aufgrund der Entwicklung unserer Gesellschaft sich ergeben hat. Und ich versuche da etwas dazu beizutragen, dass sich das wieder verändert.
Vielleicht erstmal eine einleitende Frage, weil viele verbinden die Physiotherapie als die Arbeit mit älteren Menschen. Welchen Stellenwert hat Sport mit der Physiotherapie? Ist das überhaupt ein Teil der Physiotherapie?
Ja, also ob Sport ein Teil der Physiotherapie ist. Ja, Sport ist ein wesentlicher Teil der Physiotherapie, aber auch für ältere Menschen. Und warum? Also bei mir müssen Omas mit 80 auch laufen können. Ja? Weil wenn das Enkel über die Straße rennt und die Oma muss hinter das Kind her, dann muss sie in der Lage sein, mal kurz zu sprinten. Ja? Dass es vielleicht irgendwann eine bestimmte Situation im Leben gibt, dass das halt nicht mehr geht, das kann schon sein. Aber das Ziel ist schon, dass wir schauen, dass die Leute bis im höheren Alter absolut richtig fit sind. Weil eines ist klar, dass sich gut bewegen können etwas sehr Angenehmes ist. Und ich glaube auch eine Mitvoraussetzung für ein glückliches Leben. Und ich glaube, dass wir als Physiotherapeuten, Manualtherapeuten, die Spezialisten sind für dieses Thema. Und das ist ganz wichtig. Also ich möchte all meine Kollegen so weit bringen, dass sie schauen, dass das Wissen, was wir in der Sport ergattert haben, auf den normalen Patienten überbringen und speziell auf den älter werdenden Patienten.
Ergänzend dazu, welchen Stellenwert hat die Physiotherapie bei den Sportlern?
Weil jetzt ist es so, dass ich auch vielleicht ein bisschen gegen mein eigenes Fach da stehe. Also meine Athleten, das sind doch vier davon, gehören zu den Besten der Welt, kann man sagen. Die sind fast die Besten der Welt. die haben insgesamt in den letzten 4 Jahren, denke ich, null physiotherapeutische Behandlung gehabt. Null. Weil es eigentlich null Verletzungen gegeben hat. Wie das dann geht, da kann jeder sagen, ja, aber das ist, weil du da Glück hast oder weil sie vielleicht nicht so intensiv sporten. Also wir reden über wirklich Menschen, die absolut an der maximalen Grenze sind der Ballastbarkeit. Ja? Und die brauchen keine Therapie, weil sie nichts haben. Und sie haben nichts, weil das Training richtig gesteuert wird. Und das ist am Ende einfach, denke ich, der springende Punkt. Und das ist auch, was ich heute mit euch besprechen möchte. So, für mich ist es wichtig, dass, obwohl ich manipulieren gerne mache und Untersuchungen wichtig finde, ganz, ganz wichtig, wenn alles gut funktioniert, dann hast du im Prinzip keine gravierende orthopädische, physiotherapeutische Probleme zu erwarten.
Ja, und das ist dann natürlich dann auch das Ideal, was wir dann anstreben. Aber dennoch sehen wir dann regelmäßig, dass Patienten, die ihre Belastbarkeiten überschreiten, lokal oder allgemein, dass man durch die Überschreitung der Belastbarkeit, dass es dann zu Verletzungen kommt. Die Patienten, die kommen dann mit Verletzungen, zum Beispiel der Klassiker Runner's Knee, gehen sie dann zum Physiotherapeuten und dann wird von dem Physiotherapeuten erwartet, dass er sagt, okay, wir machen jetzt Folgendes und damit ist das Problem gelöst.
So, ich möchte auch schon noch erwähnen, der Dick weiß auch, dass ich in Richtung meiner Kollegen da wirklich schon Dick, kann man vielleicht sagen, streng bin. Ja? Mhm. Also die manuelle therapeutische Fähigkeiten, die sind schon sehr, sehr wichtig. Weil ich habe auch meine Athleten eigentlich bekommen, weil sie verletzt waren. So, sie sind zu mir gekommen, ja, erst als Patient, weil sie verletzt waren. Und in der erste Phase war die Diagnostik und das Beheben von Funktionsstörungen durch manualtherapeutische Techniken unumgänglich. Deshalb sollte der Therapeut auch wirklich beherrschen. Ich glaube, dass der Dick mal ausgerechnet hat, wie viel habe ich da manipuliert? Ich glaube, 1,3 Millionen Mal habe ich manipuliert, glaube ich, hast du gesagt.
So, ja,
du hast
es
mal ausgerechnet. So, weil ich manipuliere fast jeden Patient. Ja, also ich liebe das. Ja. Das bedeutet, die Fähigkeiten müssen schon sehr, sehr gut sein. Ja, und es sind natürlich auch speziell diese Fähigkeiten, die Kollegen beim IFAMT eigentlich angelernt bekommen. Und deshalb ist das auch so wichtig.
Hier auch eine ergänzende Frage. Welche Prinzipien aus dem Sport kann man denn in die Physiotherapie auch übertragen? Also was war so deine Erfahrung?
Ja, so Prinzipien aus dem Sport, ja. So, ich nenne das Beispiel von einer Belastung. So, stell dich jetzt vor, der Landwirt, der bei euch unter Behandlung ist, der hat einfach die ganze Woche Belastung. Dann wissen wir, dass er auch einen Moment braucht, wo er sich regenerieren muss. Weil ohne Regeneration, speziell bei intensiven Tätigkeiten, geht er nicht viel weiter. Das bedeutet, wenn der Landwirt bei dir ist und er arbeitet 7 Tage in der Woche und das Gewebe, was er hat, hat niemals 24 Stunden Zeit, um sich wirklich zu regenerieren und dadurch zu stärken, dann wird es einfach ein Problem sein. Es ist auch so, dass meine Patienten verpflichtet einen Ruhetag in der Woche haben. Verpflichtet. Ja, und dieser Ruhetag ist fast Bettruhe. Ja, fast Bettruhe. Das bedeutet,
was meinst du damit?
Sie dürfen an dem Tag eigentlich wirklich nichts machen, was dafür sorgt, dass der Körper belastet wird, um es so zu sagen. So nichts, wovon man möglicherweise nur den geringsten Regeneration braucht. Ja, so natürlich einkaufen gehen, vielleicht mit Mama einen Kaffee trinken, ja, oder wenn es sein muss, zum Zahnarzt. Aber das ist dann auch nichts Sportliches. Und man muss schon sagen, ein wichtiger Punkt für uns als Therapeut ist, wir haben oft so, wer wird Patient, welcher Sportler wird Patient, das sind oft so Fanatiker. Ja? Und die müssen. Ja? Also die sind dann nicht zielgerichtet beim Arbeiten und zielgerichtet beim Trainieren, sondern sie müssen sich bewegen. Ja? Meine besten Athleten, die haben mit diesem Ruhetag überhaupt kein Problem. Die haben sie gerne. Weil sie wissen, sie nehmen den besser, weil morgen geht es eh schon wieder los. Ja? Und ich glaube, dass es auch in der Therapie wichtig ist. So, wenn jemand 7 Tage in der Woche unter Strom steht, 7 Tage in der Woche, und es hört nicht auf, dann geht das in die Hose. Und das ist, denke ich, auch Dick ein Thema IFAMT wieder. Vielleicht, dass du etwas dazu sagen kannst, Dick.
Es geht natürlich letztendlich um einen Rhythmus, ja, dass man sagt, okay, wir haben eine Erbe drauf und drauf und drauf, müssen abgewechselt werden. Ja, das geht auch mit dem täglichen Rhythmus, das geht nicht mehr mit Schlafen, hat das zu tun mit Regeneration in der Mittagspause, mit Pausenkultur, mit in der Woche, dass man tatsächlich dann an einem Wochenende auch mal etwas anderes tut als Arbeit und als Bewegen und nicht regenerierendes Belastung, dann sieht man natürlich dann auch noch einen monatlichen Zyklus oder sogar einen jährlichen Zyklus, ja, dass man sieht, okay, die Tage werden länger und wenn die Tage wieder länger werden, dann hat man da einen entsprechenden Rhythmus. Im Sommer macht man ein wenig Pause und dann im Herbst, wo die Tage wieder kürzer werden, dann gibt man auch wieder Gas und im Winter über die Jahreswechsel, dann macht man auch wieder Pause. Den Rhythmustieren von Ergotroph und Trochotroph, das heißt Anstrengung und Regeneration, die wechseln sich ständig ab in allem, was wir tun.
Genau, und ich möchte vielleicht noch da hinzufügen, Ivan, dass da schon auch Unterschiede gibt. Also ein meiner Erkenntnisse von den letzten Jahren ist, dass die kardiovaskuläre Weiterentwicklung im Ausdauerbereich findet wahrscheinlich während des Trainings statt und nicht so sehr in der Regeneration. Nur ist es natürlich schwer abzugrenzen, weil wenn du zum Beispiel laufen gehst, das ist eine kardiovaskuläre Belastung, hast du ja wohl auch leichte Beschädigungen der Muskulatur. Ja? Zum Beispiel gestern haben wir den Wien-Marathon gehabt und meine Athletin ist jetzt in der Früh beim Hausärztin und lässt das CK messen, das C-Kreatinekinase, um zu schauen, wie viele Beschädigungen es in der Muskulatur da gibt, um zu schauen, wie lange Regeneration braucht. Das bedeutet einerseits, die Verbesserung der kardiovaskulären Fähigkeiten findet während des Trainings statt. Für mich ist es unlogisch, dass die Mitochondrien sich in Ruhe verbessern, wenn es keinen Bedarf gibt. Das checke ich einfach nicht. Und das sieht man auch zum Beispiel bei den Tour de France Rennradfahrern, dass die im letzten Tag der Tour de France eigentlich immer fast noch die Spitzenleistung bringen, obwohl sie 3 Wochen lang durchgehend jeden Tag ans Limit gegangen sind. So, wenn das für die Mitochondrien so schädlich gewesen wäre, dann hätten die wahrscheinlich überhaupt keine Leistung mehr gebracht. Aber du hast auch diese Muskelbeschädigungen, übrigens beim Radfahren weniger, ja, die schon eine Regeneration brauchen und diese Trophotrophotuning brauchen. Und da muss man schon unterscheiden. Und da bin ich noch immer nicht ganz raus. Deshalb messe ich auch jeden Tag bei meinen Athleten das CK, das Kreatinekinase. Und mittels dieser Kreatinekinase-Messung kann ich einfach feststellen, wie viel Belastung der Muskulatur gehabt hat und wie lang die Regeneration sein muss.
Und gerade bei den Sportlern, es kommt ja zu einer extrem starken Gewebsbelastung, sogar Überlastung. Und da kommt es öfter zu dem Symptombild von Ranasinie. Kannst du das vielleicht ein bisschen definieren, da eingrenzen? Denn es ist ein sehr häufiges Krankheitsbild.
Genau, so ich denke erst Runner's Knee, das müsste man wirklich vielleicht medizinisch ein bisschen definieren. Ich denke, dass wir gemeinsam über das Tractus iliotibialis Friktionssyndrom reden. Das ist eine medizinische Diagnose.
Mhm.
Ja, genau.
Ja.
Und das ist aber schon eine spannende Geschichte. Ja? Also da haben wir jetzt mal nicht das leichteste Thema genommen, aber dafür ist deshalb sind wir auch hier. Wenn es alles so einfach wäre, dann gab es schon das Buch und das Buch gibt es aber nicht. Deshalb werde ich da mal aus meiner Erfahrung ein bisschen einiges erklären. Also das Tractus iliotibialis Syndrom wird verursacht durch ein Reiben von der Tractus iliotibialis über das Tuberculum von Gerdy. Diejenigen, die gut aufgepasst haben beim Unterricht Anatomie, wissen noch genau, wo das Tuberculum von Gerdy ist. De Orthopäde weiß es auch, weil das ist ein der Grenzstellen wo er de Prothese beim Knieprothese ansetzt. Ja. Aber gut.
Eine kurze Ergänzung für die Leute, die das nicht wissen, wo Gerdy ist. Gerdy befindet sich so ungefähr 2 Zentimeter lateral von der Tuberosius Tibiae. Es ist eine Knöchnerinhebung lateral an der Tibia.
Genau. Oh, danke. Und da ist es so, dass das, wenn du ständige Flexion, Extension machst, das reibt halt ein bisschen. Und die Menge der Reibung hängt ab von wie viel Flexion, Extension da ist, weil immer, das geht immer an das Punkt vorbei, an dieses Tuberculum. Ja? Nur eine bestimmte Menge halte aus. Wenn da zum Beispiel noch belastenderhöhende Faktoren dazukommen, sprich ein vermehrte Innenrotation des Unterschenkels, Außenrotation, Valgus, Varus und, speziell Varus eher, muss man sagen, ja, dann kommt es irgendwann zu einer Situation, wo ihm das zu viel ist. Ich trainiere einen der besten Orientierungsläufer der Welt. Ich war selber mal einer der schlechtesten Orientierungsläufer der Welt. Und habe dann einfach mich schwer getan, den zweiten Streckenposten zu finden. Und das war dann 6,5 Stunden später, habe ich ihn immer noch nicht gefunden gehabt. Und dann hat das Knie auf einmal lateral wehgetan. Und zum großen Freude von meinen Freunden habe ich dann ein Taxi nehmen müssen, um mich zurückbringen lassen. Aber ich habe gar nicht mehr gewusst, wo ich war. Ja, also das war mal meine Geschichte als Orientierungsläufer. Und am nächsten Tag in der Früh bin ich aufgestanden und ich habe mir gedacht, das ist weg. Ich spüre gar nichts. Und ich bin weggelaufen und nach spätestens 200 Meter habe ich gewusst, oh, ich kann wieder umdrehen, es geht. Das bedeutet, dieses Friktionssyndrom, Tractus iliotibialis Syndrom, Runner's Knee, merkst du in Ruhe absolut nicht. Die Ursachen liegen in einer zu hohen Belastung bei einem lokalen, vielleicht nicht optimale Belastbarkeit. Die Faktoren, die da eine Rolle mitspielen, sind körperliche, physische und psychische Faktoren. Das bedeutet in dem, dass der Zustand des Gewebes sowieso schon nicht optimal ist und du halt verletzlich bist, wirst du dich halt schneller verletzen. Am Ende ist es so, dass wenn du zu viel machst, zu lang auf einmal hintereinander laufen gehst, was das Knie nicht gewohnt ist, wodurch das Gewebe sich nicht anpassen kann, mit einer nicht optimalen Beinachse und möglicherweise auch nicht optimale Schuhe, dann geht es, auf Österreichs gesagt, in die Hose.
Und dann läuft quasi der Eimer läuft dann über. Ja, das heißt, so ein Runner's Knee ist einfach nicht ein reines mechanisches, ein einfaches Problem, sondern es sind im Prinzip, damit die Belastbarkeit, die allgemeine Belastbarkeit herabgesetzt wird, gibt es dann letztendlich dann auch alle anderen Faktoren. Vielleicht eine Ergänzung dazu. Wir haben bei IFAMT die Systemerkrankungen, die sind da rückendicht. Wir sind jetzt gerade dabei, die neue Auflage darzustellen. Und da werden die Systemerkrankungen erweitert über kontextuelle Faktoren. Das heißt, da werden nicht nur medizinische Gegebenheiten gegeben, sondern auch kontextuelle Faktoren, zum Beispiel, dass der Patient mit einem Runner's Knee nur die Möglichkeit hat, auf Asphalt zu trainieren, dass das letztendlich dann auch ein Faktor ist, die dafür sorgt, dass dann diese Situation dann aufrechterhalten bleibt oder entsteht.
Genau. Ich denke, dass unsere Kollegen wissen, dass es zwei Gründe gibt, dass eine Heilung nicht stattfinden kann. Das ist Punkt 1, das Anwesensein von einer Disposition und zweitens das Anwesensein von einer Ischämie. Das sind die einzigen zwei Faktoren, die dafür sorgen, dass keine Heilung auftreten kann. Eine Disposition, reden über Frakturen, Blockaden, Tumoren und. Ja. Ischämie aufgrund einer lokalen Durchblutungsstörung oder einer Durchblutungsstörung verursacht durch eine segmentale Störung. Die Sportler, die wir meistens kriegen, haben ab und zu Dispositionen, Hüftgelenk, Tibiofemoral proximal, lateral und. Varus, Valgus, Sprunggelenk und. Und die meisten haben einfach nicht gut trainiert, sind einfach im Training ziemlich instabil, sprich die Belastung ist zu hoch im oberen Bereich und zu niedrig in dem unteren Bereich.
Was meinst du mit Bereichen unter dem Bereich?
Ja, also es ist heutzutage speziell im deutschsprachigen Raum sehr beliebt, dass man sich zum Tode trainiert und dann hofft, dass ein Wunder passiert. Nur wenn der Reiz, den man setzt, zu supraliminal ist, ja, dann tritt keine Anpassung mehr auf. Weil dann ist die Zeit, die du brauchst, um dich zu regenerieren, länger als das du möchtest. Weil das dauert dann so lange, bevor du wieder belasten kannst, dass eigentlich die kardiovaskuläre Wirkung schon wieder weg ist. Ja, so du bist eigentlich schlechter als vorher. Und das sorgt dann dafür, dass einfach die kardiovaskuläre Leistungsfähigkeit und die Stabilität im Körper, sprich die Homöostase, schlechter wird. Ja, wodurch man einfach verletzlicher wird. Und dann wird immer hochintensiver Reiz auf hochintensiver Reiz wiedergesetzt. Damit schaffst du einfach den Boden für das Entstehen einer segmentalen Dysregulierung. Weil diese segmentale Dysregulierung entsteht im Prinzip, wenn es einen aspezifischen Arousal-Zustand gibt im Körper. Und wenn du ständig Stresshormone kriegst aufgrund intensives Training, dann bist du im Prinzip in der Zustand, und da kann der Dick vielleicht etwas zu sagen, das aspezifische Arousal. Der Körper packt es nicht mehr. Es gibt einfach nur noch Alarm, Alarm, Alarm. Dick, bitte.
Ja, dann sind wir wieder beim Thema Regeneration. Ja, es ist so, wenn man ein hartes Training setzt, dass dann letztendlich das Gewebe mehrere Tage braucht, um sich davon zu regenerieren. Ja, und wenn man sagt, okay, nach ein hartes anaerobes Training brauchen wir 5 Tage, um zu regenerieren. Ja, dann ist es logisch, wenn du nach dem dritten Tag wieder einen neuen Reiz setzt, dass es dann irgendwann nicht gut geht.
Genau,
Was ich hier
so,
noch
es
mal
gibt
eben
euch.
ganz spannend finde, ist es, dass wir quasi zwei Spiralen haben, dass wir einmal die kardiovaskuläre Wachstum haben, das war eine Belastbarkeitssteigerung im kardiovaskulären Bereich, und dass wir einmal ein Wachstum haben in der Belastbarkeit im Sinne von der Biomechanik, von Gewebe. Und was ich jetzt so bei Vincent daraus höre, ist, dass wenn man ein optimales Training hast, dass man letztendlich beide Spiralen dann letztendlich auch bedient mit den Trainingsreizen, die man setzt. Das ist, denke ich, sicherlich, wenn es um Ausdauersport geht, ist das, denke ich, natürlich eine zentrale Sache.
Genau
Aber diese
so.
Angelegenheit gilt natürlich auch für die Oma von 80.
Genau.
Vincent, was machst du ganz genau? Wie steuerst du das dann? Auch bei Patienten, die zu dir kommen mit einem Runner's Knee, und du siehst, dass die mechanische Belastbarkeit herabgesetzt ist. Wie gehst du dann da vor?
Ja, also Ivan, bevor ich es vergesse, ich hätte gerne, dass wir nachher noch kurz zurückkommen auf den Punkt, wie viel Reize ein Mensch dann vertragt. Also ein wichtiger Punkt, möchte ich aber nicht vergessen, weil das ist sehr wichtig. Genau, und jetzt geht es aber über die Vorgangsweise. So, der Patient kommt rein, weißt, du hörst es sofort, Runner's Knee. Also die Diagnose, der Patient erzählt die Geschichte. Sobald er die Anamnese gemacht hat, bin ich schon fertig. Das dauert eine Minute, da brauche ich kein weiteres Untersuchung. So, der Patient kommt immer rein, hat diese Verletzung gekriegt, hat vorher nichts gespürt, es ist nicht langsam gekommen. Es hat auf einmal angefangen, im Prinzip nach einer Laufbelastung, die viel länger war, als das er vorher gemacht hat, oder nach einer längeren Pause. Und es hat lateral im Knie angefangen, weh zu tun. Und es hat angefangen, nach unten auszustrahlen. Und irgendwann ist es so weit dann, dass er sich nicht mehr bewegen kann. Er muss stehen bleiben. Sobald er stehen bleibt, ist der Schmerz du moment im Prinzip weg. Er wartet 5 Minuten, er kann wieder 100 Meter laufen und dann ist es wieder so. 3 Tage Ruhe bringt nichts, es ist genau das Gleiche. Ganz lateral und es tut beim Abbiegen und Strecken weh. Die manuelle Diagnostik ist, dass du dann mit deinen 2 Fingern oder 2 Daumen einen Druck gibst auf Höhe des Tuberkulums von Gerdi und dabei das Knie flexieren und extendieren lässt aktiv. Genau. Daarbij, dat zoals dat we met de andere zijde vergelijken, of het een primaire nociceptorische kwelling is, of een secundaire nociceptorische kwelling. Ja? Of een secundaire nociceptoriek, entschuldigung, grap ik het verreden. Niet nociceptoriek. Primaire of secundaire nociceptoriek. In principe is het dan een primaire nociceptoriek. Dan gaat het erom dat we even maar schauen, waarom is dat? Sprich, es gibt eine Laufanalyse, sehen wir da große Sachen. Du erwartest primär oft einen starken Varus bei so einem Knie, aber in vielen Fällen ist es einfach nicht so.
Auf welche Art und Weise machst du, Entschuldigung, die Unterbrechung, auf welche Art und Weise machst du dann so eine Laufanalyse?
Ja, also das ist mir ganz wichtig für all meine Kollegen auch. Wenn da ein Läufer zu euch kommt und hat Schmerzen beim Laufen, dann ist es mir am liebsten, dass du ihn nicht auf die Liege hinlegst, sondern dass du ihn aufs Laufband hinstellst. Und du lässt ihn laufen. Weil er hat Schmerzen beim Laufen. Er hat halt nicht Schmerzen beim Liegen. Ja? Dementsprechend gehört auch einfach das Laufen dann überprüft. So, du lässt ihn einfach am Laufband machen. Du hast Kenntnisse, wie das Laufen ausschauen sollte. Und du machst ein Video und vergleichst einfach zum Beispiel in diesem Fall links und rechts. Warum rechts und nicht links? Gut. Stell dich vor, du findest nichts. Dann kommt es dann natürlich klarerweise zu dem manuellen Untersuchung. Die manuele Untersuchung, du gehst davon aus anhand der Anamnese, dass es Faktoren gegeben hat, die diese Verletzung möglich gemacht haben. So, es hat eine hohe Belastung gegeben, eine niedrige Belastung, es hat der Zustand gegeben, einen aspezifischen Arousal. wie untersucht man das? Der Patient liegt in Bauchlage und es wird einfach geschaut nach der Hautabhebbarkeit in dem thorakolumbalen Bereich, da wo die präganglionären Neuronen liegen. In dem Fall gehören sie zu dem Bewegungssegment L2, L3, L4, L5, L1, so ungefähr in der Gegend. Braucht man gar nicht diskutieren, in der Richtung. Du wirst dann finden, dass auf dieser Seite, wo die Beschwerden hat, dass die Abhebbarkeit eingeschränkt ist. In dem Fall bist du im Prinzip schon fertig. Deine Diagnose ist schon ziemlich klar, aber trotzdem untersuchst du noch weiter. Du untersuchst damit thorakolumbal, lumbal, ISG-Gelenk, Hüftgelenk, Kniegelenk und der Fuß. Und wenn meine Vermutung zutrifft, wirst du in all diese Gelenke Einschränkungen antreffen. Gut, in dem Fall, dann wird der Patient aufgeklärt und dann kommen wir als Manualtherapeut. Wir erklären, dass er sich bewegen sollte im schmerzfreien Bereich. Das ist ein Bereich, wo einfach es keine Reibung gibt beim Tractus iliotibialis. Das hängt davon ab, was es verursacht hat. Ist es eher das Radfahren gewesen oder das Laufen? Du suchst eine andere Belastung. Und du lässt ihn da aerob bewegen. Dieses Thema will man nachher noch etwas klarer definieren, denke ich. Aerob bewegen. Und das aerob bewegen findet 1 bis 2 Stunden am Tag statt. Und dann fangst du als Manualtherapeut an. Du fangst an, die betroffenen Gelenke zu oscillisieren, mobilisieren und, wenn notwendig, angebracht zu manipulieren. Ja.
Eben nochmal ja, natürlich. Eben nochmal zurückzukommen. Wenn du die Menschen aufs Laufband laufen lässt, wo quasi eine dynamische Inspektion machst, auf welche Sachen achtest du dann? Welche Merkmale sind dann für dich dann wichtige Kriterien? Also wann ist eine Lauftechnik gut, zwischen Anführungsstriche, und welche Arten von Laufen unterscheidest du?
Ja, so, ich unterscheide klar Arten von Laufen. So, es gibt einfach die Leute, die stark über die Ferse abrollen, und es gibt Leute, die über den Vorfuß abrollen. Also Mitfußlandung gibt es nicht, weil ich hätte nicht gewusst, wie ich, wenn ich barfuß laufe, in der Mitte landen kann. Weil ich habe dann Fußgewölbe. Also ich weiß nicht, ob ihr das schafft, auf dieses Fußgewölbe zu landen, aber du bist vorne oder hinten. Oder meiner Meinung nach. Aber gut, das ist ein anderes Thema. So, wir schauen erstmal, es ist eher so Vorfuß, eher Ferse. Übrigens machen wir das natürlich barfüßig, ja? Also ohne Schuhe. Ja? Weil sonst siehst du nichts. Da hast du eine bestimmte Unterschiede, links, rechts. Und dann schaut man natürlich auch, zum Beispiel bei dem Friktionssyndrom, wie er das Bein zurückholt. So, sehr, sehr häufig sehen wir, dass gerade dieser Patient, es ist eine spezielle Verletzung, jetzt wo wir reden, dass der beim nach vorne brengen das Knie und der Fuß, dass er dabei sein verletzter Fuß Unterschenkel eigentlich ausrotiert. Das sieht man fast immer. Ausrotiert vom Tibia. Und dadurch entsteht fast immer diese Reibung. Fast immer. Ja. Dass man natürlich das dann gleich nutzen kann, um seine Lauftechnik im Allgemeinen zu verbessern. Ja. Schön auf dem Vorfuß zu landen, bei der Landung schön wieder einzufedern. Ja? Also das ist wirklich eine super Sache. Da hast du wirklich alle Zeit dafür. Aber primär geht es um die Symmetrie. Die gehört einfach betrachtet und das macht man am besten von hinten aufs Laufband mit das Handy in der Hand, Zeitlupe, Aufnahme, und dann kannst du das gemeinsam mit Patienten anschauen. Und das motiviert der Patienten auch. Er sieht das dann selber, ja, das gibst du nicht. Ja, ja gut, was für Übungen man da machen kann, um das zu verbessern. Ich denke, das geht zu weit, weil dafür seid ihr alle Spezialisten. Wir sind halt Physiotherapeuten. Das ist gerade unser Job. Ja, dafür sind wir ausgebildet und da sind wir die Einzigen, die uns auskennen.
Ich wollte nur noch eine ergänzende Frage stellen. Und zwar, kann man Rallers Knie auch mit anderen Methodiken behandeln? Ne? Medikamentös, operativ? Nein. Wie ist deine Stellung dazu?
Nein, definitiv nicht. Also ich habe da alles versucht, weil man muss schon sagen, also eines ist, ich weiß nicht, ob es da jetzt Kollegen auch gibt, die zuhören, die im Leistungssport tätig sind. Jeder Therapeut weiß, dass wenn du so ein richtiges Friktionssyndrom bekommst, dann kriegst du doch mal einen kurzen Moment ein bisschen Panik. Ja? Weil das freut dich überhaupt nicht. Ja? Weil bei diesem Friktionssyndrom wissen wir aus Erfahrung, das ist alles oder nichts. Und immer wenn du zu früh anfängst, ja, sagt der Patient, sagt, es geht schon wieder, dann spätestens beim zweiten Einheit ist er genau da, wie er war. So, Jetzt kommt mal der Rat von einem alten Therapeut, der das jetzt schon 300 Mal gesehen gehabt hat bei Leistungssportlern. Sorgt dafür, dass er diese schmerzhafte Bewegung lang nicht macht. Und fang erst an mit das koordinative Training, wenn du wirklich mal 3-4 Wochen keine Schmerzen gehabt hast. Wenn du 4 Tage nicht spürst, tu es nicht. Es ist noch nicht gut. Du brauchst zumindest 3 Wochen, wo er in dem Alltag 0 Schmerzen gehabt hat. 3 Wochen. Bevor du vielleicht davon ausgehen kannst, dass es sich geheilt hat. Schneller geht es definitiv nicht. Und es geht nie mit einer leicht reduzierten Belastung. Nie.
Das heißt, er muss quasi biologisch gesehen aus der Proliferationsphase raus sein.
Absolut, absolut. Und das Problem ist, du hältst ihn in dieser Phase, wenn er immer wieder leicht belastet. Ja? Wir kennen bei diesem Friktionssyndrom auch das komische Phänomen. Es ist alles oder nichts. So, das ist nicht wie bei der Achillessehne, dass wenn es warm wird, dass es besser wird. Nein, weil es ist knöchere Reibung. Es ist alles oder nichts. Und das macht es zu einer besonderen Verletzung. Deshalb habe ich auch vorher schon gesagt, das ist schon eine Herausforderung, ja, dieses Thema. Weil es ist halt keine Achillessehne, einfach eine Achillessehneverletzung. Das ist ein bisschen komplizierter. Da musst du wirklich zeigen, dass du ein erfahrener und ruhiger Therapeut bist, der dann nicht in Panik gerät und sagt, ich gebe dir jetzt einen Weg vor. Du machst genau das, was ich sage. Du wirst als da trainieren. Ich behebe all deine Funktionsstörungen. Und auch wenn du nichts spürst, gibst du trotzdem 3 Wochen noch eine Ruhe, weil vorher weiß ich aus meiner Erfahrung, geht es nicht.
Wie lange kann die Regeneration von einem Rannusknie insgesamt dauern und wie kann man das nachhaltig vermeiden, wenn man dann sich regeneriert hat?
So, da ist die Lauftechnik, das Training und das richtige Intensität im Training sind da 2 ganz wesentliche Faktoren in die Vermeidung. Wie lange es dauern kann, das hängt davon ab, wie weit du es getrieben hast. Also es gibt so speziell in den Triathleten, die Triathleten, die sind dann bekannt für diese Verletzung. Ja? Das sind so richtige Diehards. Die ziehen das durch. Also die können das so durchziehen, das glaubst du einfach nicht. Die sind dann wirklich bereit zu sterben. Ja? Und die dann sage ich, wie geht's dir? Und dann sagt, geht's gut. Und während das du das siehst, schleppt er das Bein hinter sich so her. Ja? Als ob er direkt aus dem Krieg kommt. Also das ist wirklich sehr, die sind schon hart, die Triathleten. Wenn du gleich aufhörst, wo du es gespürt das erste Mal, dann kann man ungefähr davon ausrechnen, dass nach 3 Wochen die Situation meistens schon ziemlich gut ist. Aber die Erfahrung ist schon, dass wenn du das einfach übersiehst und du machst weiter und weiter und weiter, dann ist es teilweise eine Geschichte, die 3-4 Monate Pause braucht.
Der Akutphase, da kommt oft das Statement, ja, ich kühle lieber die Sehne oder ich habe jetzt hier Wärme drauf. Was ist denn dann besser? Kühlen oder Wärme? Wo? Was würdest du da empfehlen?
Ach, ich glaube, das ist komplett egal. Also 7 Tage mit Doktor, eine Woche ohne Doktor. Wir wissen es nicht. Es steht auch nirgendwo beschrieben. Es gibt keine gute Studien darüber. Ich sage so, der Körpertemperatur hat 37 Grad. Der geht rauf, wenn du fieberst, runter, wenn du stirbst. Und ich kann nichts damit machen. Kühlung, also da können wir Bücher drüber schreiben. Wir können Abend darüber diskutieren. Also glaub mir. Das Einzige, was hilft, ist diese verletzte Stelle einfach nicht überlasten. Ja, also das ist das Einzige, was da hilft. Oder nicht überlasten. Entschuldigung, ich sag's falsch. Ja,
schon es belasten. Es wird da vielleicht ein ergänzend dazu, es wird dann oft gedacht, dass man mit thermischer Reize die Durchblutung maximal oder verbessern kann. Ne? Die klassische Hyperämie. Aber man darf nicht vergessen, dass wenn so ein Runner's Knee da ist, dann haben wir die Situation von einer neurogenen Entzündung. Und dann sorgen dann sorgen das Substance P und die andere neuromodulative Stoffe, die sorgen dafür, dass die Gefäße schon maximal dilatiert sind. Ja, das heißt, bei einer neurogenen Entzündung haben wir schon eine maximale Durchblutung. Und wenn du eine maximale Durchblutung hast, dann kannst du die nicht nur weiter verbessern. Vielleicht ist es so, dass wenn du dann eine Wärmeapplikation machst und dann sieht auf einmal die Haut schön rot aus, Aber dann ist es halt so, dass dann die, du denkst, aha, ich tue etwas Gutes, aber vielleicht wird das, das vermehrte Blut, wird es dann aus dem entzündeten Gewebe einfach entzogen und geht es kurzfristig, geht es oberflächlich in der Haut, damit du als Patient sehen kannst, aha, ich tue irgendwas. Und es fühlt sich auch noch warm aus an, aber das ist auch noch wunderbar. Aber ob es dann tatsächlich in der Tiefe eine Wirkung hat, da bin ich ganz genau bei Vincent. Das wissen wir nicht. Aber es geht nicht nur um das Gewebe, es geht letztendlich auch um den Inhalt da oben.
Was wir alles versucht haben, das war Wahnsinn. Also ich gebe es ganz offen und ehrlich zu. Ich habe sogar mit Iontophorese habe ich das versucht. Wirklich wahr. Ich traue es mir fast nicht zu sagen. Ja? Ich habe auch dazu gehört zu diesen Typen. Aber ich war auch mal jung, ja, und habe auch gesucht nach etwas, was es nicht gibt. Ja? Es gibt nichts. Unsere Aufgabe als Therapeuten ist es, um die Funktionsstörungen zu beheben. Das müssen wir machen. Funktionsstörungen beheben, Dispositionen beheben und dann dafür sorgen, dass es keine Dispositionen mehr gibt und die allgemeine Voraussetzungen schaffen für eine Regeneration. Das bedeutet Verbesserung der Homöostase durch ein gut kontrolliertes aerobes Ausdauertraining. Und dann läuft es. Da gibt es überhaupt keine Frage, das wird 100% gut.
Welche Form vom aeroben Training würdest du empfehlen? Also grundsätzlich ist Fahrradfahren am besten, Schwimmen oder Laufen. Was wäre so deine Grundempfehlung?
Ja, also alles, was nicht wehtut. Weil das Problem ist, was ich schon gesehen habe, dass es hängt sehr ab von der anatomischen Position, anatomische Haltung des Patienten, Knie, was provoziert. Ja? So alles, was nicht, so das Friktionssyndrom tut im Prinzip sofort weh. So der Schmerz sagt dich alles aus. Das, was er nicht spürt, kann er machen. Da gibt es keine Verboten. In die meisten Fällen, hast du es eh schon angesprochen, ist das Radfahren schmerzfrei. Ja, Schwimmen meistens nicht. Schwimmen verschlechtert es teilweise sehr. Aber Radfahren ist meistens schmerzfrei. Und da ist es einfach so, dass so ein 3 bis 4 Mal in der Woche mindestens durchgeführtes Zone 2 Radfahren, so in dem Bereich, wo du ein bisschen schnaufst, aber noch gut reden kannst, aber schon dich anstrengst, dass du so 3 bis 4 Mal in der Woche durchgeführtes aerobes Radtraining da absolut gut tut und auch damit die Voraussetzungen schafft für die Heilung.
Das ist auch ein Riesendiskussionsthema. Wie stehst du zum Thema Dehnen oder gerade bei der Symptomatik? Macht das überhaupt Sinn?
Ja, definitiv. Es ist so, dass wir müssen aber auch sagen, dass die Studien, die auf der Uni in Köln durchgeführt werden, mit Normalsterblichen über 3 bis 6 Wochen, schon ein bisschen anders sind als der Spitzensportler, der ein Programm über 4 Jahre durchzieht. Ja, das kann man nicht vergleichen. Das bedeutet, ich sehe, dass Sportler, die jeden Tag dehnen und wirklich gelenkig sind, ja, ist übrigens eine der 5 grundmotorische Fähigkeiten. Ja. Gelenkigkeit, dass die tatsächlich weniger Verletzungen haben, fitter sind, gesunder sind und aber auch kräftiger und stärker sind. Wir wissen, dass ein stark, ein intensiver, hochintensiver Dehnung über längere Zeitraum eigentlich genau die gleiche Wirkung hat im Sinne der Hypertrophie, als das Krafttraining in dem gleichen Zeitraum durchgeführt. Das ist Fakt. Ja, deshalb, es ist definitiv, ich verstehe es übrigens nicht, dass manche Sportler das so Probleme haben im Dehnen, weil es ist auch eine meditative Tätigkeit, du kommst zurück, du spürst deinen Körper und du entspannst dich und manche Sportler tun so ein bisschen lächerlich in meine Richtung, ja, ich habe es vergessen und so, ja, also ich habe die allerbesten der Welt gesehen in verschiedenen Sportarten, die allerbesten, nicht die besten, aber die allerbesten und ich weiß, was die gemacht haben. Ja, die Empirie sagt, ja, dehnen vliegt jeden Tag länger, 20 bis 30 Minuten am liebsten, ist absolute Verletzungsprophylaxe und sorgt aber auch dafür, dass du vermehrte Hypertrophie bekommst.
Ich denke, dass es dann auch dabei sinnvoll ist zu berücksichtigen, dass man nicht nur die, wenn man Bindegewebe streckt, dass man nicht nur das Kollagen streckt, sondern dass man auch viel mehr die verschiedene Platten gegenüber einander bewegen lässt. Ja, dass das letztendlich dann auch die Geschmeidigkeit und die Beweglichkeit dann ermöglicht. Ja, es ist nicht nur, dass wir nicht, ich denke, es ist wichtig, auch im Konzept der Bindegewebsplatten, dass wir nicht nur schauen, okay, wie ziehe ich da an dieses Stück Kollagen, sondern die verschiedenen Bindegewebsplatten, die wir dann von tief monoartikulär nach oberflächlich polyartikulär sehen, dass die letztendlich dann auch nicht nur gestreckt werden, sondern von allem auch gegeneinander verschoben werden und dass dadurch letztendlich dann auch die Geschmeidigkeit dann auch zunimmt. Das Kollagen an sich, wenn man daran zieht, das ist recht inert. Ja, aber auf diese Art und Weise entstehen dann letztendlich auch dann die Voraussetzungen, um zum Beispiel dann auch beim Laufen dieses Kollagen auch mehr einzusetzen bei der Lauftechnik. Das heißt, dass man dann versucht, wenn man Symptome hat, so ein Runner's Knee, dass man dann sagt, okay, jetzt kannst du wieder belasten und jetzt wollen wir daran arbeiten, um zu verhindern, dass du dein Runners Knee wiederbekommst, dass man sagt, okay, wie können wir die Lauftechnik effizienter gestalten, indem zum Beispiel dieses Kollagen dann auch eingesetzt wird als Energiebereitsteller beim Laufen.
Ja, ich möchte aber auch nochmals kurz dieses Thema Hypertrophie-Entwicklung durch das Dehnen erwähnen, weil das ist ein wesentlicher Teil, weil du bringst ja nicht nur das Kollagen an seine Grenze, aber auch die Actinomyosin-Filamente damit und damit auch die Eiweißsynthese. So, du hast wirklich eine Hypertrophiewirkung dafür, die vergleichbar ist mit dem Krafttraining. Wenn die Dehnung tatsächlich endgradig ist und länger dauert. So, es muss halt länger dauern. So, es ist sehr schade, das nicht zu machen. Übrigens, auch für unsere normalen Patienten. Ja? So, ich treffe viele Patienten, die einfach nie sich bücken oder nie etwas Schweres aufheben und sich dann wundern, dass sie sich am Wochenende verletzen, wenn sie einkaufen gehen und eine Kiste Bier aufheben. Ja, der Körper ist das nicht gewohnt. Ja. Dann sagen sie ja, so schwer ist die Kiste Bier nicht. Nein, aber wenn es ist, dein Körper das nicht kennt, den Kiste Bier aufheben, dann ist es klar, dass du dich durchaus verletzen kannst. Das ist vollkommen normal. Dementsprechend glaube ich auch bei unseren Patienten und auch bei uns selbst, dass es ein wesentlicher Teil ist. Ich möchte aber wirklich erwähnen, dass ich selber auch, denke ich, seit meinem 17. meine Matte in der Wohnung stehen habe und dreimal in der Woche, viermal in der Woche einfach am Abend 10 bis 15 Minuten auf dieser Matte sitzt und einfach meine Dehnungsübungen mache, weil ich einfach keinen Bock habe, mich zu verletzen. Es interessiert mich nicht. Ja.
Hier vielleicht nochmal eine ergänzende Zusammenfassung. Also was würdest du grundsätzlich jedem empfehlen, in seinem Trainingsprogramm zu haben? Aerobes Training, Dehnen und?
Das Trainingsprogramm schaut so aus, dass wenn du, ich denke für einen sterblichen Mensch, ist es so, dass er 5 Tage in der Woche sich bewegen sollte zumindest. Ja? Dass davon 2 ruhige Zone 1 Training sein sollte. 3, dann 2 Zone 2 oder Zone 3 Trainings, intensiver Bewegung dann. Und einmal in der Woche dazu ein Krafttraining mit 3 bis 4 Übungen, sprich Liegestütze, Kniebeuge, Bauchmuskeln. Ich glaube, dass das wichtig ist und ich glaube, dass fast kein Mensch es macht. Ich möchte aber nicht öfter als 2-mal in der Woche ein intensives Training haben, weil etwas, was wir gelernt haben bei meinen Athleten, wir möchten oft noch mehr drücken, aber wir haben es jetzt schon 100 Mal gesehen. Sobald es öfter als 2-mal in der Woche wird, wo wir drücken, wo der Puls über der anaerobe Schwelle kommt, nennen wir es einfach so, ja, dann kommt es zu einer Senkung der Leistungsfähigkeit. Auch bei durchtrainierten Profis, die nichts Besseres zu tun haben. Und ich glaube, dass es auch ein Grund ist, dass zum Beispiel so viele Fußballspieler und so krottenschlecht drauf sind, kardiovaskulär, und so verletzungsanfällig sind, weil die Belastungen einfach zu hoch sind und die Belastbarkeit zu niedrig ist.
Ja, und das ist dann auch der Grund, warum Pep Guardiola jetzt auf die englische Liga wieder geschimpft hat, weil die Fußballer so viele Spiele machen müssen jetzt.
Ja, stell dich jetzt vor, das musst du dir vorstellen, weil da wird oft ein bisschen lächerlich getan. Sag, ja, die verdienen 1 Million. Nur, ein Mitochondrium. Und eine Myosin-Actin-Filamente, die verdienen keine Millionen. Ja. Also die Jungs, da musst du schon vorstellen, so eine Woche, du hast Mittwoch und Samstag das Spiel, da musst du auch noch hin und her fliegen, die müssen noch trainieren, Sie müssen Krafttraining machen, Besprechung haben, Presse und irgendwo soll auch noch eine Ruhe sein. Und dann haben sie, ist es Sommer und dann muss ich schon zu AM oder WM. Also gratuliere. Also ich merke schon an meinen Sportlern auch, hey, man soll die Belastungen wirklich nicht unterschätzen. Das ist jeden Tag Stress, Stress, Stress. Und sie brauchen auch, so wie wir das auch eigentlich brauchen, ein-, zweimal im Jahr mehrere Wochen, wo es keinen Stress gibt, damit du abschalten kannst. Und das fehlt teilweise komplett.
So, was würdest du sagen, deiner Einschätzung nach, ist die Sportart, wo die wenigsten Verletzungen stattfinden? Was ist so die Sportart, wo man am wenigsten die Wahrscheinlichkeit hat, eine Radarsknie oder eine ähnliche Symptomatik sich zuzuziehen?
Also ich glaube, das ist definitiv beim Radfahren. Nur das Problem ist aber auch, dass es, wenn es wenig kostet, bringt es auch wenig. Das bedeutet, für deine Bandscheiben und deine Knorpelstrukturen, deine Knochen, ist die Belastung beim Radfahren, bin ich der Meinung, zu niedrig. Ja? So Radfahren ist herz-kreislauf-mäßig super, emotional sehr cool, weil du kannst dich gut entspannen. Nur für die Belastbarkeit des Bindegewebsskeletts, da tut es sehr, sehr wenig. Ja? Man sieht aber momentan auch die Entwicklung im Profi-Radsport, dass die eigentlich speziell in der Vorbereitungszeit eigentlich fast tagtäglich laufen. Speziell das beste Radteam der Welt, Jumbo-Visma, oder Team, ja, Jumbo-Visma heißt das jetzt immer noch, glaube ich, na, Team Lease oder so, Rent-Lease-Bike. Die Holländer, da weiß ich, dass die im Winter fast alle fast täglich laufen, vor dem Frühstück. Ja? Also Radfahren, Supersport, aber Erhöhung der Belastbarkeit des Bindegewebsskeletts fast null.
Das Gegenteil dazu wäre dann Krafttraining, Gewicht heben, wo man die größte Belastung hat, oder doch eine andere Sportart?
Also Laufen wäre das Gegenteil. Also Laufen ist für mich körperlich im Prinzip das meist Sinnvolle, das meist Effektive und das meist Belastende für deine Gelenke. Was aber übrigens gut ist. Also belastend, starke Belastung ist nicht schlecht, es ist gut. Aber es geht um die Dosis. Die Dosis macht, ob ein Gift ist. Ja? Und da geht es wieder um diese Prinzipien, die wir schon vorher mit Dick angesprochen haben. Die Menge, die Intensität, die Dauer. Das sind einfach ganz wesentliche Punkte, aber meine Athletin, die Julia Meyer, die gestern einen Marathon gelaufen ist, wo wir gestern haben nicht so einen super Tag gehabt, aber das war das erste Mal in ihrem Leben, glaube ich, gestern war ein Ausnahmetag. Warum? Es ist einfach kalt gewesen und sie ist nie warm geworden, der Puls ist überhaupt nicht draufgegangen, es war einfach den Tag zu vergessen. Aber die macht bis zu 240 Kilometer in der Woche, trainiert sie momentan, und seitdem wir das gemeinsam machen, ist die Verletzungsanzahl auf null. Wir haben null Verletzungen. Wir haben das übrigens schon in 3-4 Jahre Zeit gesteigert. So, die ersten 1-2 Jahre war Radfahren ein sehr großes Anteil von das Ganze. Ich denke fast halb-halb. Mittlerweile ist Radfahren ungefähr noch, wenn sie 240 Kilometer läuft in der Woche, macht sie vielleicht noch 1 Stunde oder 2 Stunden Radfahren dazu. Warum? Und das muss ich kurz erwähnen. Warum tut sie Radfahren dazu? Stell dich jetzt vor, es kommt zu einer Verletzung. Sie tritt mal auf einen Nagel oder so. Ja, oder sie hat mal einen falschen Schuh. Dann möchte ich, dass ich sofort umsteigen kann auf einen alternativen Sportart, um gut trainieren zu können. Wir sind im Leistungssport tätig. Nur beim Radfahren ist die Belastung von das Knorpel und alles schon relativ niedrig, aber es gibt schon eine Belastung. So, wenn das nicht regelmäßig jetzt auch trainiert wird, dann kann ich dann nicht umschalten. So, am Anfang war es dann so, wenn sie mal ein Anzeichen gespürt von einer Belastung von ihrer Achillessehne am Anfang, weil wir einfach viel trainiert gehabt haben, dann haben sofort das Laufen weggelassen, haben sofort dann 100% aufs Rad umsteigen können und sie hat keine Probleme gehabt. Mittlerweile mag sie Radfahren nicht mehr. Also, sie ist früher viel gefahren, aber mittlerweile mag sie überhaupt nicht mehr Radfahren und es ist fast ein Qual. Wir nehmen das Radfahren momentan eigentlich nur noch als Hitzetraining, wenn sie im Sauna trainiert, weil wir trainieren oft in Sauna, um mehr Blutplasma zu erzeugen. Und da machen wir das noch aus praktischen Gründen, aber wenn es nach E-Gang zieht, tut lieber jeden Tag 2-mal laufen, oder wenn es sein 3-mal laufen, sie sitzt lieber nicht mehr am Rad. Interessiert sie nicht mehr.
Hier auch nochmal Eine andere Frage. Wie oft würdest du einem Läufer empfehlen, laufen zu gehen, der jetzt mit dem Laufen beginnt oder ungefähr schon seit, sagen wir mal, einem Jahr laufen war und langsam Problemchen bekommt? Also was wäre so die optimale Belastung und Häufigkeit von einem Läufer?
Also die optimale Belastung ist, dass er schaut, dass er in der Richtung adaptiert, dass er tagtäglich laufen kann. Ja, so es gibt halt Entzündungsprozesse, das wissen wir, die auftreten nach jeder Belastung. Das ist aber nicht schlecht, das ist gut. Ja, also weil dadurch wird das Gewebe gestärkt. Wir wissen aus zahlreichen Studien, dass die Achillessehne nach jedes Lauftraining Entzündungsparameter hat. Ja, und dass es einfach dafür sorgt, diese Entzündungen, dass es eigentlich außen um der Achillessehne eine ganz dünne neue Schicht mit Kollagen gebildet wird. Das ist die Wirkung der Entzündung. So, er wird stärker dadurch. Und ja, dann geht es immer wieder um diese Belastbarkeitsgeschichte. So, wann setzt man den nächsten Reiz? Also ich glaube auch, dass man dieses aufbauende Belastung und wieder abbauen oder aufbauende Entzündung und wieder abbauende Entzündung, dass man das trainieren kann. Also bei meinen Läufern früher war einmal am Tag das Max. Jetzt ist zweimal am Tag laufen überhaupt kein Problem. Und am Anfang haben wir dann am Nachmittag langsam laufen müssen. Aber das langsam Laufen haben wir mittlerweile auch gelassen. Wir laufen eigentlich nur noch schnell. Ja, so das ist alles eine Frage der Aufbau. Wie schnell kannst du so eine Sehne adaptieren lassen? Ja, es gibt einfach bestimmte Gesetze. Wir wissen alle die Halbwertezeit des Bindegewebes. Das bedeutet übrigens nicht, dass es 300 bis 500 Tage dauert. Es bedeutet aber nur, es dauert länger. Ja, und länger, ich glaube, so Anpassungen von einer Sehne, der nichts gewohnt ist, bis eine Sehne, der eine sehr, sehr starke Belastung aushält, können wir ungefähr ein Jahr nehmen. Ungefähr ein Jahr. Ja, bis die Sehne unbegrenzt belastbar ist, 2 Jahre. Aber einfach von nichts laufen Richtung täglich laufen, hätte ich gesagt, nämlich ein Jahr Zeit.
Hier nochmal abschließend. Was würdest du gerne den Zuhörern mitgeben, die vielleicht noch in einer Rehabilitation sich befinden oder sich gerne sportlich betätigen wollen würden? Was würdest du denen gerne auf dem Weg mitgeben?
So, dass Erhöhung der Belastbarkeit geht nur, indem dass du mehr Belastung hast. Also indem dass du die Belastung weiter reduzierst, wirst du nicht belastbarer werden. Es geht um den Umfang und die Intensität. Es muss gleichmäßig sein. So, das Training, was du machst, muss langsam progressiv sein, darf nicht schnell progressiv sein. So, wenn du jetzt in einem Reha-Prozess bist, mach bitte mit dem Therapeuten einen Plan, was ungefähr unter optimalen Bedingungen zu erwarten ist, dass diese Struktur braucht, sprich eine Achillessehnenverletzung. Achillessehne ungefähr, wenn er wirklich verletzt ist, so eine Entzündung, sag mal unter optimalen Bedingungen 3 Wochen. Dann machst du einfach ein alternatives Programm, wo er seine Ruhe bekommt vom Laufen und wo du in 3 Wochen Zeit das Radfahren von Woche zu Woche steigerst vom Umfang. Und leicht von Intensität. So Woche 1 5 Stunden, Woche 2 7 Stunden, Woche 3 9 Stunden. Ja. Dann verbindest du das mit dann langsam progressive Dehnungsübung. So nicht eine akute Entzündung, die nicht weggeht, reindehnen, aber erst wenn die ersten Probleme mal weg sind. Dann mittels Kräftigungsübungen, so wie wir die alle kennen, natürlich auf der Treppe, ja, mit das exzentrische Training, wobei es darf auch konzentrisch ist, wurscht, weil du kannst ja nicht nur exzentrisch trainieren, du musst auch wieder hinauf, ja, also, wer das erfunden hat, ja. Und dann nach so 3 Wochen fangst du einfach an, langsam zu joggen, dann hätte ich aber gesagt, um sicher zu sein, dass die Entzündung, die entsteht, wirklich abgebaut werden kann. Dafür brauchst du extra Zeit, weil die Achillessehne ist es nicht mehr gewohnt. Das sind auch Trainingsprozesse. Lass am Anfang immer einen Tag dazwischen. Und das baust du auch wieder in einen Zeitraum von 3 Wochen auf, Richtung eine normale Belastung. Und dann passt das, dann funktioniert das. Ja? Aber wichtig, ich sage es nochmal wichtig. Also wir sind zuständig für die Voraussetzungen. Disposition, Ischämie. So, jeder Patient, der reinkommt, und diese Diagnosen kannst du nicht mit hundertprozentiger Sicherheit stellen, das geht nicht. Das ist unmöglich. Ja, geht nicht. Das sind immer Wahrscheinlichkeitsdiagnosen. Immer. Ist aber keine Schande, das sind die meisten Diagnosen. Segmentale Behandlung, Hauttechniken, Bindegewebmassage, Mobilisationen, Oszillationen, Manipulationen, Traktionen und. Ein dänisches Programm, Kräftigungsprogramm und ganz wichtig, der Patient sehr, sehr gut aufklären über sein Problem.
Vincent, für deine Expertise und deine Zeit. Vielen Dank, Dick, auch für deine Expertise und die Ergänzungen, die wir hier im Podcast gehabt haben. Ich hoffe, dass die Zuhörer sehr viel mitnehmen konnten in Bezug auf das Training und vor allem auf die Behandlung und Verlauf von dem Krankheitsbild Runner's Knee und da sich auch nochmal weiterbilden wollen würden. Wir schließen einmal die Folge ab und ich hoffe, dass ihr ein Abo dalasst und bei dem nächsten Podcast wieder einschaltet. Vielen Dank, Vincent und Dick, und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.